American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Spannende Folge heute hier im Podcast, denn ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. Aber wenn dieser Mann mich anschreibt und fragt, ob er mit mir eine Folge machen möchte, kann ich nichts anderes sagen als ja, bitte. Jetzt hier im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Und dieser Mann, der mich angefragt hat, ist niemand Geringeres als Mr. Campix himself, Marco Young. Marco, grüß dich. Du, es freut mich außerordentlich und es ist für mich schon so ein echter Ritterschlag eigentlich, dass du gesagt hast, hier, wie komme ich in deinem Podcast? Ich würde sagen, stell dich für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, gern einmal vor.
Ja, hallo Kevin, erstmal über dieses Thema, dass es ein Ritterschlag für dich ist, da reden wir gleich nochmal drüber, glaube ich ganz interessant, warum da so ein Gap ist, verstehe ich immer gar nicht. Ja, mein Name ist Marco Young, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, der schon aus dem Gröbsten raus ist, bin früher mal Polizist gewesen, 27 Jahre, dann habe ich 1998 mit so einer nebenberuflichen Selbstständigkeit angefangen und dann bin ich so Anfang der 2000er in den Bereich SEO reingeschlittert, habe da so Kontakte zu dieser ersten Szene aufgenommen und ja, bin dann dabei geblieben, habe dann irgendwie diesen Weg gemacht von SEO-Berater, SEO-Agentur. Und habe in derselben Zeit eben auch, weil ich immer dachte, okay, da ist jetzt eine Szene da, die SEOs sind immer feierwütig, die wollen sich auch gerne austauschen. Habe angefangen, ein Event zu bauen, weil ich da Spaß dran hatte. Und du hast schon gesagt, es nannte sich Campix, das gibt es jetzt seit 2009 und ist, glaube ich, eins der ältesten und eins der ja besonderssten Event vielleicht, die es so gibt, jetzt in der Suchmaschinenoptimierung und jetzt auch breiter gefasst im Marketing. Ja, sonst bin ich Marketer, glaube ich, aus vollem Herzen mit diesem Schwerpunkt SEO und habe in den letzten 20 Jahren unglaublich viel probiert. Immer auf der Suche, vielleicht so dieses Geschäftsmodell Zeit gegen Geld zu verkaufen, zu tauschen gegen irgendwas Skalierbares. Bin noch nicht so am Ende. Bin deutlich weiter, aber noch nicht am Ende. Verkaufe immer noch meine eigene Zeit gegen Geld, was schlimm genug ist, aber irgendwann werde ich schaffen, glaube ich, irgendwas Skalierbares zu machen. Mit der Campix habe ich es ja schon so ein bisschen geschafft, weil man über die Tickets schon ein bisschen skalieren kann, aber Zeit gegen Geld ist tödlich, gerade in Zeiten, weißt du selbst, wo kein Personal da ist. Also nur mit mir selbst zu skalieren, ist ziemlich langweilig.
Ja, es ist dann schwierig irgendwann, ne? Der Tag hat nur 24 Stunden und man muss auch noch, sagen wir mal, im Schnitt 8 Stunden schlafen und dann wird es schon eng. Brauchst ja noch ein bisschen Zeit für Kind und für Frau und sonst sind die böse und du musst auch noch mal was essen und ab und zu vielleicht auch mal aufs Klo. Ja, skalieren ist da schwierig.
Genau, und deswegen wollte ich da einen Ausweg finden und bin dann noch auf der Suche. Ich meine, die meisten von euch gucken ja auch Höhle der Löwen und so, da sind ja so die ganzen Geschäftsmodelle auch da, ob man die jetzt teilen will oder nicht. Aber eigentlich darum geht es ja irgendwie, was zu machen, was skalierbar ist, was vielleicht ein Produkt ist und gibt so ein bisschen Ehrfurcht eigentlich für den Bereich, für den man eigentlich arbeitet. Was mir gerade in der Suchmaschinenoptimierung oder im Online-Marketing allgemein fehlt, ist so eine Ehrfurcht vor dem, was die Kunden eigentlich da machen. Nämlich die sind ja schon dabei, in der Regel skalierte Produkte zu verkaufen oder irgendein Angebot zu verkaufen, was ja in irgendeiner Form eine Marge erwirtschaftet, über vielleicht nicht Zeit gegen Geld zu verkaufen. Und da nicht einfach nur das Geld zu verbrennen und in die Hand zu nehmen, sondern das schon so anzugehen, als ob man selbst Unternehmer wäre und welche Entscheidung man selbst treffen würde. Also du wirst es ja selbst auch kennen, wenn du mal eine Google Ads-Kampagne oder eine PPC-Kampagne auf Facebook machst und es ist dein eigenes Geld, fühlt sich das ganz anders an, als wenn das Geld von einem Kunden ist. Und diese Diskrepanz ist mir oftmals zu stark. Aber wo soll es auch herkommen? Ich meine, die meisten Angestellten waren nie selbstständig. Also woher soll dieses Gefühl kommen? Aber würde ich mir öfter mal wünschen, eigentlich am Markt.
Ja, also wenn es um mein eigenes Geld betrifft, ja, das tut halt anders weh. Ne? Das tut halt anders.
Es fühlt sich nach was an, ne? Und ja, das so es, auf genau. der Arbeit ist so eher sachlich, aber sein eigenes Geld da irgendwie aufs Spiel zu setzen, ist schon eine Sache, die kann super funktionieren. Das fühlt sich sehr euphorisch an, kann aber auch gar nicht funktionieren, denn zieht es dir irgendwie den Hals zusammen und das auf einer sehr emotionalen Ebene. Und das ist eine andere Gefühlsebene als das, was so die meisten Marketer mir so reflektieren.
Ja, ja, ja. Aber gehen wir mal ganz kurz, weil du hast mir ein Stichwort gesagt, wo ich ganz kurz geguckt habe. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da muss
Nein,
ich drauf eingehen.
Hast du sehr versteckt gemacht.
Ja, aber innerlich habe ich gedacht, ach, guck an. Ja. Du warst Polizist. Was hast du gemacht? Streife oder Innendienst?
No. Also jetzt sehe ich vielleicht so aus, als hätte ich mir Innendienst gemacht, gebe ich zu.
Nö, aber eigentlich nicht. Ich hätte ich eher so als Streife für draußen. So richtig so.
Also ich habe ganz normal meine 2,5 Jahre Ausbildung hier in Berlin gemacht. Dann bin ich auf einem Abschnitt gewesen zu dieser Zeit der Wiedervereinigung. Habe da Aufbauhilfe gemacht und Erstmal war ich auf einer geschlossenen Einheit 2,5 Jahre. Dann kam die Wiedervereinigung. Dann bin ich auf einen Abschnitt gegangen. Bin da Streife gefahren, genau wie du es jetzt gesagt hast. Und dann habe ich mich 93 zum mobilen Einsatzkommando hier in Berlin beworben. Das ist so eine Observationseinheit für Schwerstkriminalität und war dann da 18 Jahre, bevor ich dann gekündigt habe, weil ich eine Entscheidung treffen musste. Also war immer so, dass man nebenberuflich schon was machen konnte und man musste nur aber beantragen oder dass man es machen darf und man musste bestätigen, dass man die wöchentliche Arbeitszeit von einem Fünftel nicht überschreiten darf. Da musste man eigentlich nur so unterzeichnen und dann war gut. Und es gab halt im Jahr 2010, 2011, wollte die Behörde mal wissen, was denn ihre ganzen Nebenberufler da so verdienen. Und dann musste ich da meine Steuerunterlagen zeigen und dann war relativ schnell klar, dass die mir nicht mehr geglaubt haben, dass es ein Nebenjob ist, weil ich deutlich mehr verdient habe als in der im Polizeijob. Und dann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich einfach, ja, meinem Herzen bin ich gefolgt. Habe gesagt, okay, was macht dir jetzt mehr Spaß? Polizeijob ist ja immer auch mit Schichtdienst verbunden. Ich war damals 40, da wurde es alles schon ein bisschen schwerer. Ist ja nicht mehr so leicht, als wenn du 25 bist, wenn du 40 bist und Schichtdienst machen musst. Und ja, dann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden und habe es im Kern eigentlich auch bislang nicht bereut. Wenn ich jetzt so, also meine Kollegen, mit denen ich damals gearbeitet habe, die haben jetzt noch so 3, 4, 5 Jahre vielleicht vor sich, vor die in Pension gehen, wenn ich mir dann die Pensionsansprüche angucke, dann kriege ich manchmal schon noch ein Tränchen ins Auge. Aber sonst von dem, wie man sein Leben leben kann und wie man selbstständig arbeiten kann, habe ich es eigentlich im Kern nicht bereut. Aber ich vermisse, also ich will die Zeit auch überhaupt nicht missen, weil da waren so viele prägende Sachen mit bei. Ich war noch in so einem Jahrgang, wo noch Kaserne ein Jahr dazugehörte. Das hat total was mit mir gemacht. Die ganzen Stationen haben total was mit mir gemacht. Alleine so dieses Muster von auf bestimmte Anforderungen zu reagieren, also agil zu reagieren, das lernt man bei der Polizei sehr gut. Das lernt man auch bei der Feuerwehr oder bei der Bundeswehr. Also nach dem Motto, du kommst zu einem Verkehrsunfall und da ist einer von seinem Motor eingeklemmt, sitzt im Motorraum und schreit sich die Seele aus dem Leib. Da kannst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt erstmal eine Analyse irgendwie so wie im Online-Marketing und probiere erstmal eine Strategie zu bauen, sondern nein, du musst helfen. Und da musst du agieren, egal was du machst. Und das macht was mit dir über die Jahre, nämlich schnell zu agieren, schnell Handlungsmuster auszuprägen. Und da bin ich jetzt ganz froh drüber, dass ich diese Muster habe, die mir natürlich in der Kundenbetreuung auch total helfen, weil die merken auch ziemlich schnell, dass ich sehr agil auf bestimmte Situationen im Team oder im Sachverhalt reagieren kann. Und das sind Skills, die lernst du nicht an der Uni.
Nee, die lernst du eigentlich nur im wahren Leben. Also genau. Ich habe, ohne Mist, ich habe damals, wo ich Marketingstudium, das erste Studium gemacht habe, Bachelor, und dann dachte ich, du hast dich gefühlt wie der King. Also ich zumindest. Ne? Ich so, boah, geil, hast jetzt deinen Bachelor und jetzt gehst du raus in die Welt und bist wer. Ja, am Ende war ich mit dem Neoprenanzug in der Wüste. Und so wie du halt sagst, es gibt Dinge, die lernst du halt einfach weder in Ausbildung noch Studium, sondern die lernst du halt echt auf der Gas. So mein hessische Gespräche.
Also nun habe ich gar keine Erfahrung mit Studium. Also ich bin zwar dann in gehobenen Dienst gewechselt und habe da nochmal so ein, ja, faktisch ein kleines Studium nachgemacht. Aber das war jetzt kein normales Studium, würde ich jetzt mal sagen, wo man ja reflektieren kann, was jetzt im Studium so rübergebracht wird. Aber ich glaube, die Verbindung aus Praxis und Lernen ist immer noch das Effizienteste. Und da weiß ich nicht, ist ja auch bei jedem Studiengang irgendwie anders. Liegt ja ein bisschen auch an den Leuten, die da schulen, wie die das rüberbringen und wie viele Praxisteile du da hast, etc. pp. Ich glaube, die Mischung wäre vielleicht das Coolste. Also so duales, ja, also, Studium, so, die sind eigentlich schon ganz gut.
Also ich war schon dankbar, dass ich ein Fernstudium gemacht habe. Weißt du, hast normal gearbeitet und nebenher hast du halt gelernt. Da hast du noch ein paar andere Sachen mitgekriegt. Wenn ich jetzt nur Studium gemacht hätte und nur Theorie und nebenbei Bierpong, weiß ich nicht. Ob das so toll gewesen wäre. Aber naja, das heißt, du bist also dann vom Polizeidienst, was ich sehr ehrenwert finde übrigens, Polizeidienst, gerade auch in der heutigen Zeit, gewechselt und hast dann ja quasi Sumago, aber noch nicht so ganz aufgemacht, oder? Wenn ich mal so auf LinkedIn gucke, das existiert ja noch gar nicht seit 2010. Oder bin ich da jetzt falsch?
Also es ist viel einfacher eigentlich. So, ich bin in die Selbstständigkeit gerutscht, weil meine Frau schwanger geworden ist und wir ein Kind erwartet haben. Und damals gab es halt, also meine Frau war auch Polizistin. Und damals gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so 6 Monate 600 Mark oder so als Zuschuss vom Staat. Ist ja jetzt ein bisschen anders. Und danach gab es gar nichts mehr. Und wir haben uns schon die Gedanken gemacht, wenn jetzt ein ganzes Gehalt wegfällt, wie können wir das dann kompensieren? Und ja, dann habe ich irgendwie angefangen, was kannst du machen? Also genau dieselbe Suche nach irgendeinem Geschäftsmodell, wo noch Kohle herkommen kann. Und das war so damals die Zeit, wo das mit diesen kompatiblen Druckerzubehör losging. So das Auffüllen mit Spritze von Druckerpatronen und so, um Kosten zu sparen, wo die Druckerpatronen ja sehr teuer waren. Und in die Zeit bin ich reingerutscht und habe das irgendwie gefunden, ich weiß gar nicht mehr wie, und habe gedacht, okay, das kann ich auch machen. Dann bin ich in die Selbstständigkeit nebenberuflich damit reingegangen, habe also erstmal so lose Tinten verkauft zum Wiederauffüllen, danach so kompatible Druckerpatronen, weil das ja dann so mit Chip gesteuert war, kennt ja jetzt jeder, dass die Drucker nicht mehr kompatible Patronen so anerkennen in der Regel. Und in dem Bereich habe ich mich ausgetobt und habe da das erste Mal auch gelernt, wie cool es ist, ein skaliertes Produkt zu haben, was Marge hat. Also ich glaube, das war so, ich kannte das im Unternehmertum ja gar nicht, wie sich das anfühlt, aber da war es wirklich wie, jetzt im Nachhinein, wie Drogen verkaufen. Also ich habe da einen Liter Tinte, glaube ich, für 19 Mark gekauft und habe 100 Milliliter für 59 Mark verkauft. Also da ist schon eine ordentliche Marge drin gewesen, weil einfach Angebot und Nachfrage, dieser Hebel total hart war. Und in den Bereich bin ich relativ glücklich reingegangen. Hab dann aber natürlich nicht gerafft, was ich da für ein Nugget in der Hand hatte. Das war eigentlich, glaube ich, das Hauptproblem. Jetzt im Nachhinein hätte man sagen müssen, okay, da geht man all in, man kündigt, man reitet genau dieses Ding so ab, wie es gehen kann. Wusste ich aber damals nicht. Also als Polizist lernt man schnell diesen Spruch, man lebt in geregelter Armut. Und genauso ist deine Denke eigentlich auch. Du kommst aus dem Elternhaus, ich kam aus dem Elternhaus, wo mir das nicht beigebracht wurde, unternehmerisch zu denken. Ich hatte eigentlich auch nur den Anspruch, das Gehalt meiner Frau so ein bisschen aufzufangen und habe nicht gerafft, was ich da für eine Goldader eigentlich so angesetzt hatte. Ja, und damit habe ich dann angefangen. Dann wurde das nach 2 Jahren ein bisschen weniger, weil dann eben diese kompatiblen Patronen mit den Chips aus China importiert werden mussten. Und damals war der Import von Druckerpatronen halt nicht so einfach. Du hast da so einen Spot in einem Container gekauft, hast 10.000 Mark überwiesen an irgendeinen Chinesen. Und ob der Container dann angekommen ist oder so, das war relativ neblig, sagen wir mal, das ganze Geschäft. Und das war mir dann auch wieder zu heiß, weil ich dann wieder so in Sicherheitsrastern gedacht habe. Und habe dann gedacht, nee, das musste irgendwie loswerden. Das funktioniert jetzt nicht mehr so. Gleichzeitig funktionierte das mit den Spritzen und diesen Nachfüllen auch nicht mehr so. Und habe dann gedacht, okay, ich verkaufe diese Firma. Habe ich auch geschafft. Irgendwie habe da noch ein bisschen Geld für gekriegt. Habe dann überlegt, ja, wie hast du denn eigentlich deinen Traffic damals bekommen? War ja ein bisschen anders als zu den Zeiten jetzt. Und das war ja schon in den Endphasen schon über Google und dann bin ich ja auch in den Kontakt zu dieser SEO-Szene gekommen. War damals ein bisschen schwierig, weil das alles Blackhatter waren und ich ja Polizist war. Das heißt, es gab schon so ein bisschen Kontaktschwierigkeiten. Also ich habe da nie gesagt so offen, dass ich Polizist bin, weil ich glaube, es hätte sich nicht so gut vertragen. Und ja, dann bin ich in diesen SEO-Bereich rein und der hat mich total fasziniert. Da war unglaublich viel zu lernen, war ja auch so eine grüne Wiese eigentlich, die man so bespielen konnte. Der Algorithmus war eigentlich offen wie ein Scheunentor. Man musste eigentlich so, ja, kennst du ja selbst noch, so weißen Text auf weißem Grund funktionierte damals. Diese ganze Link-Spam-Geschichte funktionierte noch unglaublich gut. Also man konnte da nicht sehr viel falsch machen, aber auch da war ich wieder nicht in der Lage, diese Chance zu erkennen und daraus ein maximalen Gewinn abzuschöpfen. Also es waren immer so, ja, so kleine Ansätze, die für mich viel Geld rausgebracht haben, aber da wäre unglaublich viel mehr drin gewesen. Also ich vergleiche es jetzt immer mal damit, dass so ein Martin Sinner in derselben Zeit Idealo gebaut hat und ich habe halt da mein Mikroarbitrage gemacht, was eigentlich im Nachhinein total peinlich ist, aber ich wusste es nicht besser. Also es ist so ein Werdegang. Und viele, mit denen ich jetzt so spreche, auch im Consulting oder in One-to-Ones, mit denen ich mich jetzt unterhalte, die sind auch auf dieser Reise, weil das passiert nicht einfach so im Kopf. Du kannst nicht ein Buch lesen und plötzlich bist du ein Unternehmer, der das alles erkennt, sondern da gibt's nur ganz wenige, die das erkennen. Und wenn ich das mal so reverse-engineert habe, sind die meistens auch aus Unternehmerfamilien gekommen. Das heißt, da waren anderes Wertesystem da als das, was ich jetzt hier so abrufen konnte. Ja, und dann bin ich in diesen Bereich SEO reingeschlittert, war einfach Consultant erstmal, hab dann eine Agentur aufgebaut. Wir waren im Peak 20 Leute, hab nebenbei die Campings aufgebaut und dann kam Corona und dann hat sich ja vieles nochmal geändert und auch mein Mindset zu dem Thema, will ich jetzt in Zeit gegen Geld in der Agentur Personal führen. Da war meine Antwort irgendwann nein.
Aber ich sehe Parallelen. Ich habe ja auch im öffentlichen Dienst angefangen. Du bei der Polizei, ich damals wirklich in der Verwaltung und war dann am Ende ein Berufsschulsekretär.
Okay.
Ja, einer von zwei. Die anderen 15 waren Sekretärinnen. Ansonsten gab es zwei Sekretäre. Das war auch sehr nett. Und dann habe ich halt auch gedacht, was machst du jetzt, ne? Und so bin ich dann ins Marketing gekommen. Also ich habe damals gab's den staatlich geprüften Betriebswirt, der wurde angeboten. Dachte, komm, machst du. Und dann hat sie danach, nach anderthalb Jahren, hat sie die Wahl. Gehst du Personal, gehst du Controlling oder gehst du Marketing? Mhm. So, Zahlen habe ich gedacht, boah, nee, hatte überhaupt keinen Bock drauf, den ganzen Tag mit Excel zu hantieren. Personal, mit Menschen kann ich auch nicht so gut. Also komm, gehst ins Marketing, interessiert dich. So, was ich in dem Moment aber nicht wusste, dass Marketing ja viel mehr ist als bunte Bildchen und ein bisschen Text.
Das sind auch Menschen. Hut ab.
Ja. Ja. Aber der Anfang war Statistik. Wir mussten viel rechnen. Statistik und Gaußsche Normalverteilung und bla. Und da dachte ich, mein lieber Herr Gesangsverein, ne? Aber irgendwann wurde das so interessant, dass ich dann dem Marketing treu geblieben bin und nach 2 Jahren und 458 Bewerbungen, weil ich wollte aus dem öffentlichen Dienst raus, jeder wollte rein, habe ich es dann geschafft und war dann im Marketing endlich tätig. 2000 und, lass mich lügen, 16. Also ein paar Parallelen entfernt mit dem öffentlichen Dienst sind da. Aber wie hast du denn angefangen, die Campix zu bauen? Wie kam dir denn diese Idee, ein Event hochzuziehen, wo jetzt zumindest extremst viele Leute sind, und auch die Campix, was ich immer sehe, in LinkedIn dann auch extrem gehypt werden. Wie hast du da angefangen? Wie kamst du auf die Idee, sowas hochzuziehen?
Na, im Kern war das ja eine Zeit, da waren die Barcamps noch total en vogue. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen Barcamps überhaupt noch kennen. Das waren so Veranstaltungen, wo jeder hinkommen konnte. In der Regel waren sie damals kostenlos oder du hast einen kleinen Obolus nur gezahlt. Und jeder musste sich zu Anfang vorstellen, ging in der Regel auch über 2 Tage. Du hast dich vorgestellt, hast ein Thema vorgestellt, was du vortragen wolltest und dann haben die Leute darüber abgestimmt, ob die es hören wollen oder nicht. Da ging der ganze Vormittag für drauf und daraus sind gerade in dieser Entstehung des Internets in der Zeit Das waren unglaublich spannende und tolle Events, weil da sehr viele tolle Leute auch da waren. Und aus der Idee heraus ist eigentlich so entstanden, okay, also die Barcamps an sich mit kostenlos und man muss erstmal noch einen halben Tag quatschen, um das Programm zu bauen und so. Da waren halt unglaublich viele Stellschrauben, wo ich gedacht habe, nee, das kann man auch besser machen. Und man muss es in jedem Fall auch für Geld machen. Also es muss was kosten, weil dieser Ansatz von kostenlos, der hat in vielen Bereichen nicht funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann auf einem Event, einem Barcamp von Otto war, also von Otto gesponsert zumindest. Und da hat die Veranstalterin weinenderweise auf der Bühne gestanden, hochschwanger und gesagt, ja, mich unterstützt ja hier keiner. Und wie soll man dieses Event noch aufrechterhalten? Und war da total verzweifelt. Und das war der Moment für mich, wo ich gemerkt habe, nee, du musst halt so viel Geld damit erwirtschaften können, dass du Leute bezahlen kannst, die dann also zumindest einen Großteil ihrer Zeit in dieses Event stecken, damit es überhaupt funktionieren kann. Also da waren eine Menge Schrauben, die ich so verbessern wollte und das habe ich dann gemacht. Deswegen heißt ja das Event auch Campix, weil es aus diesem Barcamp-Gedanken irgendwie entstanden ist. Und das hat ganz gut funktioniert, zumindest im Bereich SEO. Die Leute waren sowieso anders als in anderen Bereichen, weil die sehr austauschfreudig waren. Es gab eine Menge Tipps und Tricks, die man austauschen konnte. Waren ja noch so Zeiten von Black Hat und wo alles eine Menge Mystery war. Und tja, dann hat sich das so über die Jahre entwickelt und ist jetzt, würde ich mal sagen, eine normale Konferenz geworden, hat sich der Zeit angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr nur Suchmaschinenoptimierung, sondern eigentlich so der Wolfgang Jung, der auch bei mir einen Podcast hat, würde sagen, das ganze Marketing, mehr oder weniger, weil einfach alles miteinander verwoben ist mittlerweile. Du kannst die Sachen nicht mehr so trennen und SEO ist noch ein tolles Spielfeld, aber ist eben sehr verbunden mit anderen Faktoren, die in anderen Bereichen irgendwie bespielt werden, wie Brand oder wie meinetwegen PA oder selbst SEA, was ja getrennt irgendwie ist von der Suchmaschinenoptimierung algorithmisch. Funktioniert vielleicht doch als Wirkung noch ganz gut, weil ja die Verweildauer und die User-Bewegung auf der Seite, das Userverhalten, auch eine sehr große Relevanz hat, wie wir jetzt durch die Leaks ja wissen und durch diverse Gerichtsverfahren, die gegen Google da angestrebt worden sind, wo sie das veröffentlichen mussten. Also es kommt sehr viel zusammen und dem tragen wir Rechnung. Andererseits sagst du jetzt, ah, ist so erfolgreich. Philipp Westermeier hat mit der OMR nach mir angefangen. Also ich glaube 2 oder 3 Jahre nach mir. Wir sind so 700 Leute pro Event. Er hat 70.000. Also ich glaube, da zeigt sich auch schon wieder, ja, erfolgreich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht erfolgreich ist. Es ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Es ist auch viel weniger Kosten dabei. Aber war auch wieder dieser Punkt, ja, habe ich jetzt das Nugget richtig erkannt und richtig ausgebaut? Nee, würde ich jetzt mal sagen, nicht. Fühlt es sich jetzt aber geiler an als das OMR-Business? Für mich ja, weil es irgendwie authentischer ist und ich halt nicht meine Seele verkaufen muss, sondern das Event ist meine Seele und ich glaube, das spürt man auch so ein bisschen.
Chantal Sebrandke hat damals zu mir gesagt, wo wir auch über die Campix gesprochen haben, Shanti, wenn du es hörst, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße.
Es wäre familiärer und dadurch viel, viel geiler, die Campix. Mhm. Ne? Und du hast das jetzt gerade so unterschwellig auch so ein bisschen bestätigt, 700 zu 70.000. Und mir stellt sich da die Frage, was ist besser? Im Sinne von, habe ich 70.000 und sage, yay, bin King of Kotlet, oder habe ich 700 Richtige? Dann habe ich doch lieber 700 Richtige als 70.000, was ein hoher Streuverlust ist.
Ja, aber das sind ja 70.000. Das ist für mich eine Wahrheit. Ne? Da gehen 70.000 hin, weil sie irgendwas lernen wollen. Und ich glaube, es sind unterschiedliche Dimensionen. Also das eine ist so allgemeines Wissen anhäufen. Also dass ich jetzt da eine Kim Kardashian oder so sehen kann, das ist vielleicht ein bisschen auch Voyeurismus, ein bisschen Trash, aber auch so ein Jeremy Fragrance und so. Da spielt halt der Mainstream auch eine große Rolle für Marketingbereiche. Das ist ein Level, da gibt es sicherlich auch Masterclasses, wo man wissen muss, dass die eben gekauft sind, aber für ein bestimmtes Level, die da hinkommen, sind die vielleicht als Orientierung auch ganz gut. Deswegen will ich die überhaupt gar nicht schlecht reden, aber ich gebe dir total recht, dass wenn du selbst im Marketing ein gewisses Level erreicht hast, und nicht so scheu bist, weil es geht ja sehr stark auch um Networking, dann sind die kleineren Events die intimeren Events, wo mehr Informationen über den Tisch gehen, wo vor allen Dingen mehr deine eigenen Fragen beantwortet werden, weil es gar nicht so sehr um die Sessions geht. Die sind in meinen Augen eher so eine Heranführung und auf Themen oder an Themen, die man dann im Networking, am Abend irgendwie in einem lockeren Abendprogramm oder auf den Fluren miteinander besprechen kann und dann mit seinem Gesprächsteilnehmer, den man vielleicht gerade kennengelernt hat, eine Antwort auf seine eigene persönliche Frage finden kann. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. So allgemeine Beantwortung hilft ja den meisten gar nicht, weil die Businesses sehr speziell und unterschiedlich sind. Und man muss, glaube ich, man muss erstmal einen treffen, der in der Lage ist, die Perspektive von einem selbst einzunehmen. Und das, glaube ich, ist auf der Campix so die letzten 16 Jahre ganz gut gelungen, anscheinend, dass wir die richtigen Leute da hatten, um so eine Intimität zu erzeugen, die dann aber natürlich, ich meine, wir haben seit vielen Jahren, und wenn der Markt auch ein bisschen dichter wird, stellst du dir die Frage ja noch viel häufiger, wie kannst du jetzt für Leute, die noch nie da waren, jetzt eine Seite bauen mit entsprechenden Texten und entsprechenden Grafiken, wo rauskommt, was du gerade auch formuliert hast. Nämlich es ist familiärer, es hat einen anderen Spirit, es ist vielleicht direkter. Wenn du dafür Worte finden willst, dann sind die Worte dieselben Worte, die alle anderen Konferenzen auch benutzen. Und am Ende sitzt der User da und weiß gar nicht, wie er es unterscheiden kann. Das ist eigentlich so, auch wenn du eine neue Marketingagentur suchst und so. Alle quatschen durcheinander und alle sagen nicht mal die Unwahrheit, aber der jetzt jemand sucht, der sich entscheiden muss, der muss ja auf Basis von irgendwas eine Entscheidung treffen. Und das ist unglaublich schwer in Worte zu fassen. Deswegen ist das meiste vielleicht Word of Mouth, Community. Das ist, glaube ich, sowieso in der nächsten Zeit. Das werden die großen Faktoren sein, die vielleicht auch die Campix dazu bringen, diesen ganzen Markt auch zu überleben, der ja auch nicht leicht ist, weil er sehr, sehr stark gesättigt ist. Aber wir haben 16 Jahre, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich genau diese familiäre Community aufgebaut und die hatten Wert. Und ich glaube, der ist höher jetzt gerade noch in dieser Zeit als bei irgendwelchen Events. Ich meine, wir gucken uns ja auch um und sehen, dass überall Events dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Teilweise Events in die Insolvenz gegangen sind. Klar, nach Corona ist unglaublich schwierig, auch für viele, verstehe ich. Aber man sieht schon, dass der Markt auch dicht ist in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Und da ist Community schon ein Baustein, der extrem wertvoll ist. Sonst, glaube ich, hätten wir es auch viel, viel schwerer.
Na, die Frage, die sich auch mir gestellt hat, war, wie tief kannst du, und da hat mir auch dein Feedback von der OMR, was du geschrieben hast im Blog, auch geholfen, ne? Wie tief willst du in ein Thema denn einsteigen? Also wenn du 70.000 Leute hast und die bespielen willst mit Masterclasses, und da gab es ja zuhauf Masterclasses, also Wahnsinn. Und auch die ganzen Vorträge und so weiter. Ich schließe jetzt mal Britta Behrens aus, weil ihren Vortrag habe ich gesehen und den fand ich natürlich mal wieder toll, Britta. Ne? Aber wie tief willst du reingehen? Wie sehr kratzt du an der Oberfläche und wie tief gehst du rein? Bei 70.000 stelle ich mir immer vor, da kannst du nur an der Oberfläche kratzen und bei 700 kannst du auch mal tief reingehen, weil du auch danach ja noch mit den Leuten in einem Nachgespräch auch nochmal das Thema auffassen kannst. Du bist ja nahbar. Bei 70.000, wenn du da über den Platz rennst in Hamburg, wie willst du denn da die Speakerin oder den Speaker irgendwie erreichen? Das ist ja Wahnsinn. Und die meisten hauen ja dann einfach wieder ab.
So. Aber ich glaube, man muss realisieren, dass es da nur diese Oberflächlichkeit gibt und darf die aber auch nicht verdammen, sondern das ist das Asset von denen. Und das ist auch okay. Also immer, wenn ich auf der OMR war, war genug Inhalt da, den ich persönlich faszinierend fand. Und für mich war Jeremy Fragrance so dieses Paradebeispiel, dass der hinterher total auseinandergenommen wurde, gerade so von dieser Online-Marketing-Welt. Dabei hat er eigentlich, so kam es mir vor, der Online-Marketing-Welt oder der Marketing-Welt allgemein nur einen Spiegel vorgehalten. Also der hat diesen Wahnsinn eigentlich auf der Bühne gezeigt, den alle irgendwie machen in der schizophrensten Form, weil wir uns ja alle verbiegen irgendwie im Marketing. Keiner funktioniert doch so, wie das irgendwie in diesen Werbebotschaften rüberkommt, sondern die Welt hinter den Kulissen, die ist doch viel menschlicher und viel härter vielleicht auch noch, als das nach außen immer dargestellt wird. Und diesen Wahnsinn, da war eher totales Sinnbild für mich. Und den jetzt auseinanderzunehmen dafür, dass er mir den Spiegel vorhält, fand ich irgendwie Also voll daneben. Und dieses Level, das kriege ich halt auf der OMR. Den würdest du bei uns halt nicht kriegen, weil wir uns auch keine teuren Speaker wie eine Kim Kardashian und so leisten können. Vielleicht muss man nicht die jetzt haben, aber mal, da geht es ja mal danach, dass Menschen eigentlich, das ist so eine, auch so eine Weisheit, die ich daraus gelernt habe, oder eine Gewissheit, dass Menschen immer dem weißen Hasen, dem möglichen Erfolg hinterherrennen. Das heißt, wenn ich irgendeinen dahinstelle, der sehr erfolgreich war, dann werden die Leute so dem hinterher eifern, weil sie ja dahin wollen, wo er ist oder wo sie ist. Und deswegen funktioniert das eigentlich, hat schon immer funktioniert in der menschlichen Geschichte und wird auch weiterhin funktionieren. Und alles andere ist ja anstrengend. Also wenn ich mir jetzt eine Campix so angucke, das ist anstrengend. Du musst halt wirklich, du musst networken, das ist ja schon erstmal anstrengend. Du musst mit anderen Leuten ins Gespräch kommen wollen, um deine Fragen beantworten zu lassen. Du musst den ganzen Tag zuhören. Das muss man erstmal wollen. Und wir hören oft aus den Agenturen, dass die jungen Mitarbeiter gerade gar keinen Bock mehr haben, auf Konferenzen zu gehen, weil ihnen das zu anstrengend ist, weil sie vielleicht auch sich nicht orientieren können, weil sie mit dem Networking nicht klarkommen, weil sie vielleicht genau dieselbe Vorstellung haben, und da schließt sich vielleicht der Kreis zum Anfang, wie du mich jetzt anmoderiert hast. Ja, dieses, so nach dem Motto, oh, dieses Urgestein und so, man hat so ein gewisses Standing, aber eigentlich ist das total Quatsch, weil ich quatsch genauso mit dir, wenn wir uns treffen, als wenn ich jetzt 25 wäre und du mich gar nicht kennen würdest irgendwie. Also da ist gar kein Unterschied. Und es ist aber trotzdem für die Leute so eine Berührungsangst da. Und die abzubauen, da sehe ich auch meinen Job drin. Deswegen war jetzt auch dieses Ding, jetzt dich einfach zu fragen, ich komme mal in deinen Podcast, ist einfach auch so ein Ding, wo ich sage, und das werde ich jetzt noch mit vielen anderen machen, wo ich denke, nee, ich will einfach nicht auf diesen Thron. Was ist das für ein Thron? Der hat da null Wert. Sondern wenn die dann nicht auf mich zukommen, weil die denken, ich bin so unerreichbar, dann muss ich eben auf die Leute zugehen, weil es Quatsch ist. Und ich fühle mich in der Position auch total unwohl. Ich mag das nicht, weil ich immer davon gelebt habe, dass ich mich mit allen Leuten austauschen kann. Und ich denke da auch nicht so in Fame oder nicht Fame, sondern für mich sind die alle gleich. Jeder probiert irgendwie das Beste aus seinem Leben zu machen, probiert sein Business irgendwie zu orientieren und Fragen zu stellen. Und da bin ich nicht anders als andere. Und ich lerne, ich habe auch nicht ausgelernt, sondern ich lerne die ganze Zeit. Hier hinter mir siehst du eine Menge Bücher. Ich habe gerade nach Corona, glaube ich, eine Menge Bücher davon nochmal gelesen, hätte schwören können, dass die Buchstaben ausgetauscht wurden. Also man verändert sich ja in dem Thema auch selbst und lernt so unglaublich viel dazu. Ja, da sind vielleicht ein paar Stücke Wissen, die ich vielleicht mehr habe, und Erfahrung. Aber die sind ja bei mir nicht closed, sondern ich bin ja froh, wenn die mal einer anzapfen würde, weil ich das gerne teile, weil mir das Spaß macht, anderen Leuten zu helfen. Und da finde ich es total eigentlich unerträglich, dass da so eine Distanz entstanden ist. Und die hatte ich aber, und muss ich ehrlicherweise sagen, zu einem Philipp Westermeier, den ich ja im Podcast hatte vor kurzem, auch. Also die ist bei mir ja auch da, das ist ja so freaky eigentlich. Ja, genau. Und deswegen will ich es aber so... Deswegen will ich es angehen. Also für mich ist klar, ich will diesen Zustand nicht akzeptieren, sondern muss den dann in irgendeiner Form aufbrechen. Und wenn das bedeutet, ich gehe auf dich zu, dann ist doch okay irgendwie. Und ich meine, wenn wir uns jetzt irgendwann treffen, dann entsteht doch aus so einem Podcast, wo man teilnimmt, entsteht doch auch was, wenn man sich jetzt einfach irgendwie ein bisschen kennengelernt hat. Und ich finde das total wertvoll.
Ich werde einfach mal einen Philipp anschreiben. So, weil es geht bei mir schon das Licht aus. Ganz klasse.
Wo du Philipp sagst, geht bei dir das Licht aus. Das ist ja verrückt.
Bei manchen geht's Licht an, hier geht's Licht aus. Ja. Hallo? So. Jetzt ist das Licht wieder da. Das ist immer schön, wenn man im Büro ist mit einem Bewegungssensor. Wenn du dich mal 2 Minuten mal ganz kurz nicht bewegst, schon macht's hier timmelimmelim. Nochmal. Ich werde einfach mal einen Philipp Westermeier anschreiben, aber vielleicht auch nochmal Bock hat, bei mir im Podcast zu kommen. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht, aber hey, komm.
Also zumindest einen Korb kannst du ja immer kriegen, das ist ja im Leben immer so. Das
ist normal.
Aber das war wie in der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also das für mich wirklich hat sich so durch mein Leben durchgezogen und ich bin eigentlich immer gut damit gefahren.
Wie kriegst du aber alles unter einen Hut? Also quasi SEO, Campix, was ich hier auch gerade so sehe, du machst ja auch noch viel, viel mehr als jetzt quasi Event und Campix, sondern wenn man mal guckt, Sumago Network, da ist ja 3D-Graphic, SEO und die Campix. Wie kriegst du das alles hin bei einem Tag, der nur 24 Stunden hat, wovon man 8 pennt?
Da frage ich mich auch manchmal. Also sagen wir mal so, ich bin schon Workaholic, ich habe schon Spaß am Arbeiten. Aber bestimmte Sachen sind einfach auch den Jahren 2000 und folgenden geschuldet. Also ich bin halt ein Typ, der nicht einfach unter Corona den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern ich habe probiert, irgendwie Alternativen zu finden, habe da auch viel Geld in die Hand genommen, um die Alternativen irgendwie auszuprägen. Muss man im Nachhinein sagen, viel davon hat nicht funktioniert. Aber ich habe auch nicht aufgegeben und bin da schon an meine Maximalgrenze gegangen. Und vieles davon ist bis jetzt auch noch nicht so beendet. Also dieses Thema Wilder zum Beispiel werden wir nicht mehr so weiterverfolgen, weil einfach, also es funktionierte einigermaßen gut unter Corona, weil einfach der Bedarf von alternativen und virtuellen Events da war. Aber der Markt hat sich ja auch im Bereich Meta total gegen das Metaverse entwickelt. Und ja, das muss ich halt anerkennen. Und am Ende des Tages ist es in vielen Bereichen durch die Überbelastung von Corona zu viel gewesen. Ja, also ich meine, der Wolfgang sagt doch immer so Omni, wenn er von meiner Person redet. Aber dieses Omni hat natürlich einen Preis, der schon daran liegt, dass ich von 5 bis 20 Uhr, 21 Uhr arbeite und mit dem Kopf eigentlich immer auf der Arbeit bin und probieren. Also im Endeffekt ist mein Ziel, wieder dieses goldene Nugget zu finden, ne? Also was ich vorhin gesagt habe, weil du einfach mit hohen Margen einfach viel weniger Druck hast für dich selbst. Und da muss ich in irgendeiner Form wieder hin. Und da musst du halt auch eine Menge vorarbeiten, musst aber eine Strategie haben. Also es soll sich jetzt nicht so anhören, als ob ich da wild agiere und mir keinen Plan mache, sondern das ist schon ein Plan, aber der Plan hat halt zur Folge, dass du unglaublich viel ackern musst, um an dieses dir selbst gesetzte Ziel zu kommen. Und ich weiß selbst, ich muss diese Ziele in den nächsten 2 Jahren irgendwie erreichen, weil sonst halte ich es auf die Dauer an der Schlachtzahl auch nicht durch, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, man wird halt nicht jünger, ne?
Hat, glaube ich, nichts mit jünger zu tun, sondern da ist ja das, was ich vorhin meinte, dieses, du gründest irgendwie was, investierst dein Geld, gehst ein gewisses Risiko ein und bist darauf angewiesen, dass das auch in irgendeiner gewissen Weise funktioniert. Das macht ja was mit dir. Und das ist genau das, wenn es gut klappt, freust du dich mega, wenn es nicht gut klappt und es sind Monate, wo gar nichts passiert, dann schnürst dir den Hals ab. Das ist jetzt wieder nur so ein Wort, ne? Aber das, also Leute, die das mal erlebt haben, die selbstständig sind, wo es mal enger wurde oder wenn es auch gut gelaufen ist, wie euphorisch man sein kann und wie man abheben kann, diese Welten, wenn man die nie erlebt hat, dann weiß man nicht, wie sich die anfühlen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem im Marketing, dass diese, dass sowieso ja diese Anfälligkeit im Unternehmertum, dass die gar nicht thematisiert wird. Guck dir LinkedIn an, da ist alles nur schneller, höher, weiter. Diese ganzen Downs, die du da hast, um diesen Uplift hinzubekommen, der ist ja nicht geradlinig, sondern da geht's auch immer mal runter. Und wenn du mit Unternehmern sprichst, sagen viele dabei auch, okay, da hätte jetzt auch ein Durchfall sein können. Also wo ich faktisch in die Insolvenz reinfalle, sondern die haben sich irgendwie immer wieder rausgestruggelt, dann ging's aber auch wieder nach oben und am Ende sieht man dann nur den Erfolg von den Unternehmungen. Aber der Weg ist falsch, den gibt's so nicht, der ist nicht so geradlinig. Und darüber reden die wenigsten, muss ich mal sagen. Und das nervt mich auch zutiefst. Also, denn nur wenn man das verstanden hat, kann man auch verstehen, wie anstrengend das ist, in so einer Überbelastung drin zu sein, um dann dieses goldene Nugget zu finden, was ich gesagt habe. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber so ist mein Kopf halt auch.
Du hast ja schon recht. Wenn man mal auf LinkedIn guckt, weil du es ja auch gerade erwähnt hast, dann wirklich ganz viele reden ja und propagieren ja, hey, sie sind so erfolgreich, sie sind der Tollste, sie sind der Beste, höher, schneller, weiter, ich habe den Längsten. Aber diese ganzen Downs, die sie hatten, die du auch gerade gesagt hast, darüber wird nie erzählt. Und dann,
also wenig, manche machen es ja, aber wenig, es wird wenig erzählt. Ne?
Wenig bis fast gar nicht, weil, weiß nicht, aus Angst, sich angreifbar zu machen, aus Angst nicht mehr so als Erfolgskind gesehen zu werden, I don't know.
Na, aus dem Wissen glaube ich, dass die Leute immer dem weißen Hasen hinterher rennen. Ne? Da ist wieder, glaube ich, wie bei der,
da sind wir wieder bei Matrix, bei der OMR. Ne?
Genau. Es ist halt so, die Leute wollen sich an Erfolg orientieren und nicht an Misserfolg orientieren. Das Gehirn will nicht den Aufwand, also das Gehirn ist faul, hören wir ja ganz oft. Und das beinhaltet es ja. Wenn ich immer nur Erfolg prognostiziere, dann muss mein Gehirn nicht so sehr viel tun. Aber diese Anstrengung, die in dem Down irgendwie drin ist, die will das Gehirn nicht haben und der Mensch auch nicht haben. Aber ehrlicherweise gehört es dazu. Du wirst nur, wenn du auch mal unten erlebt hast, oben erleben. Und mir hat mal ein sehr weiser Mensch gesagt, genau zwischen ganz unten und ganz oben ist Glück. Und ich glaube, also ohne oben und unten wirst du nicht glücklich. Und daran orientiert sich mein Leben so ein bisschen. Also in miesen Zeiten probiere ich mich damit halt irgendwie über Wasser zu halten, weil ich denke, okay, wenn es wieder nach oben geht, dazwischen liegt halt Glück und das muss man sich erarbeiten. Und das ist eine ziemlich kräftige Botschaft für mich, die mich über Wasser hält in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, da ist auch unglaublich viel Wahrheit dran. Also ich kenne Leute, stell mir vor, Leute, die immer im Reichtum gelebt haben, hier so geißenmäßig, die nie so direkte Downs hatten, naja, die sind doch mega gelangweilt irgendwie. Die haben dieses Glück, was die empfinden, ist ja nicht so richtiges Glück, sondern ist eigentlich Langeweile, wenn man es mal ehrlicherweise so sieht. Und Glück ist ja so eine Grundzufriedenheit, die aus der Gewissheit entsteht, eben mal, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein oder ganz oben zu sein. Und das finde ich schon sehr cool, so eine Mitte zu finden. Naja, sehr philosophisch.
Aber sehr, 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 sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Dann kommen wir doch mal, weil es auch gerade so passt und ich will diesen Moment einfach nicht irgendwie unterbewerten, kommen wir jetzt mal zur Abschlussfrage.
Ja. Mit einem Jingle.
Mit Jingle. Bei mir gibt es nur noch Jingle. Lieber Marco, die Folge hat sich anders entwickelt, als ich dachte, aber ich fand jetzt mal schon mal vorgegriffen, auch an meine Hörerinnen und Hörer, an die Zuschauer, eine wirklich extremst geile und tiefsinnige und schöne Folge. Erstmal danke dafür, das sei an der Stelle mal gesagt. Und jetzt die Abschlussfrage. Wo geht denn deine Reise dann in den nächsten Jahren? Du hast ja so ein bisschen immer mal gesagt, wo soll sie denn hingehen? Wo geht sie hin? Wo siehst du dich? Ist auch eine sehr philosophische Frage, aber wo siehst du dich dann? Wo siehst du die Campix?
Ich finde es gar nicht so philosophisch, sondern eigentlich ist meine Richtung da relativ klar. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um das so für mich auszuprägen. Also für mich ist klar, dass dieses ganze Agenturbusiness, also man kommt ja, wenn man so Berater ist und Freelancer ist, ist ja der erste Schritt so, wenn man erfolgreich werden will, dann baut man eine Agentur auf. Man fängt an, Mitarbeiter irgendwie zu beschäftigen, um dann Aufträge, Anfragen, die reinkommen, irgendwie Herr zu werden. Das habe ich alles durch, bis zu einem gewissen Maß. Und das will ich aber nicht. Das sind einfach so viele Nebenkriegsschauplätze, die ich nicht haben will. Und ich habe Zeit gegen Geld, habe ich vorhin schon gesagt, ist überhaupt nicht meine Richtung. Das heißt, zurzeit ist relativ klar, dass es für mich eigentlich so drei Hebel gibt. Und das ist einmal so, die Kosten zu reduzieren für das, was ich da mache. Und das ist wieder so ein Learning, wenn es halt über Jahre gut läuft, bist du halt unglaublich schwammig, was deine Kosten anbelangt, sage ich jetzt mal. Du guckst halt einfach nicht so drauf, weil läuft ja halt irgendwie ganz gut. Du hast aber unglaublich viel Einsparmöglichkeiten. Also was wir in den letzten Jahren weggespart haben und wo wir unser Leben auch leichter gemacht haben, weil, also ich nehme jetzt nur mal so SEO-Tools oder Marketing-Tools, ist ja unter AI jetzt noch schlimmer geworden. Wir haben einfach unglaublich viel zusammengestrichen, haben uns fokussiert auf einen bestimmten Tool-Stack und das hat unser Leben einfacher gemacht und hat die Kosten radikal reduziert. Das heißt, den Bereich anzugehen, dann den Bereich Personalkosten in den Griff zu bekommen. Also klar, gibt es immer noch Mitarbeiter, die mir helfen hier, auch das Event zu machen. Das muss auch sein. Aber sich darüber Gedanken zu machen, wie viele Mitarbeiter müssen es denn sein, um dieses Event zu machen, um eine maximale Wirtschaftlichkeit hinzukriegen, das ist für mich wichtig. Und ich will noch, ja, für mich ist klar, also ich das ist jetzt schwierig, das ist so eine Prognose immer im Unternehmertum. Ne? Für mich ist ganz klar, ich habe letztes Mal den Jens Polomski auch im Interview gehabt bei mir im Wayne-Podcast und da habe ich ihn mal die Frage gestellt, aus diesem ganzen AI-Hype, der ja da ist, der ja eigentlich dazu führt, dass die Menschen immer weiter sich voneinander entfernen, weil die AI ja eine Menge ersetzt in Kommunikation und die müssen sich gar nicht mehr treffen. Wir haben jetzt ja schon dieses ganze Remote-Thema. Da wird irgendwann eine Gegenbewegung draus entstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir Menschen Menschen sind. Und nicht alle, aber viele Menschen werden erkennen, dass in diesem Zwischenmenschlichen eine Magie liegt. Das ist also, dass es sich lohnt, sich einfach in sein Auto, in die Bahn, ins Flugzeug vielleicht immer weniger zu setzen und zu einem Menschen zu reisen, um sich mit dem Auge in Auge auszutauschen, mit dem wirklich zu reden, dass das einen Mehrwert hat. Und in die Richtung werden sich auch die Events, die wir machen, entwickeln. Das heißt, es wird noch gar nicht mehr so, wir hatten so eine Phase, wo wir unglaublich viel Pompom gemacht haben und hier mit einer Bühne draußen und hier nochmal irgendwie ein bisschen Show, so OMR-Style eigentlich in die Richtung. Und das braucht es, glaube ich, nach meinem Verständnis überhaupt gar nicht. Wenn die Leute da zusammenkommen, dann könnten die auch in einem Lagerfeuer zusammensitzen, in einer Abrissruine irgendwie und könnten die beste Zeit ihres Lebens haben, siehe Wacken bei Regen und so. Da unterhalten sich die Leute ja auch noch jahrelang drüber. Also es braucht gar nicht so viel, um die Leute zusammenzubringen. Und in die Richtung wird sich eine Menge von dem, was wir hier machen, entwickeln. Vielmehr 1:1, vielmehr auch dann doch wieder auch persönliche Beratung von mir. Wir haben ja angefangen, jetzt hier so eine Business Boards zu machen, wo wir so Austauschgruppen schaffen, wo Menschen, die sich selbstständig gemacht haben oder Unternehmer sind, auf Augenhöhe austauschen können zu den Problemen, die sie denn da haben, die echten Probleme, nicht dieses Blablabla, sondern okay, mein Steuerberater hat das und das gesagt, was mache ich denn jetzt? Wie würdet ihr damit umgehen? So diese Plattformen, die sind mir unglaublich wichtig. Ich bin selbst in ein paar Unternehmergruppen drin. Die haben mir immer unglaublich geholfen, weil ich unterschiedliche neue Perspektiven dazu bekommen habe. Und das ist relativ klar, dass ich mich in die Richtung entwickeln will, weil dieses AI-Thema ist unglaublich spannend. Aber ich kann nicht auf der einen Seite sagen, die Gesellschaft geht einen Bach runter. Und wenn ich selbst die Ursache daran sehe, dass sich die Menschen immer voneinander entfernen, dann kann meine Antwort nur sein, dass ich wenigstens mit meinem Alter oder dem Mikroeinfluss, den ich habe, probiere, die Menschen halt zusammenzubringen, so schwer wie es auch ist und so schwer wie es werden wird, auch in der Zukunft, weil die Menschen faul sind. Aber ich hoffe einfach, dass da noch ein gewisser Kern bleibt, den man damit beglücken kann und die dann daraus einen Vorteil auch im Marketing entwickeln können.
Wir müssen uns ganz dringend live treffen und ich habe auch eine Idee, aber das erörtern wir mal gleich im Offline-Nachgespräch. Marco, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst.
Danke dir, dass du überhaupt meinem Druck nachgegeben
hast. An meine Hörerinnen und Hörer und an meine Zuschauer. Wie fandet ihr denn die heutige Folge? Lasst mir doch mal gern eure Meinung zu dieser Folge in einem LinkedIn-Kommentar bei podcast.de oder auf YouTube in einem Kommentar da oder schreibt mir eine Mail unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.